1:1 der Talk. Hörenswerte Gespräche, interessante Menschen. Montag bis Donnerstag um 16 und 22 Uhr, Freitag und Sonntag um 16 Uhr und Samstag um 22 Uhr.
Grüß Sie, mein Gast heute ist Andrea Tretner. Frau Tretner, warum sollte man sich Fragen stellen wie, was soll der letzte Drink für Sie und den Tod sein?
Weil diese Fragen spielerisch uns an das schwierigste Thema, glaube ich, heranführen, was wir haben im Leben, den Tod, unser Ende. Und je spielerischer wir damit umgehen, umso freier können wir vielleicht Antworten für uns finden.
Stefan Parisius im Gespräch mit
Andrea Tretner. Hilft Menschen in Lebenskrisen.
Schön, dass Sie da sind. Keine erfundene Frage mit dem letzten Drink, ne?
Nein.
Die ist aus Ihrem Buch.
Ja.
Das haben Sie selbst beantwortet und auch vielen Interviewpartnern diese Frage gestellt. Also wie ist denn das? Welcher letzte Drink wird denn da so gewählt?
Also diejenigen, die mit dem Tod beruflich zu tun haben, die haben doch dann eher die harten Drinks gewählt, erstaunlicherweise. Und die anderen dann doch eher so was Leichtes, Prickelndes, ein Champagner oder sowas. Und es war sehr amüsant, das zu sehen, dass wir doch die Erfahrenen mit dem Thema dann doch was Hartes noch brauchen.
Es sollte aber auf jeden Fall wahrscheinlich ein Longdrink sein, oder?
Wär geschickt, ne?
Sehr wahrscheinlich schon.
Ja.
Was ist denn Ihr letzter Drink, Ihr eigener?
Ich hätte gern einen Sazan Comfort Sour. Und das habe ich geschrieben vor einem Kaminfeuer, so ein bisschen dekadent im Ledersessel. Einfach da sitzen und nochmal gucken, nochmal Revue passieren lassen, nochmal richtig genießen. Ja, das wäre meins. Einfach das so ein bisschen zelebrieren. So habe ich das in meinem Kopf.
Mhm.
Ja.
Das ist eine von den Fragen. Viele andere drin in dem Buch. Wer nicht fragt, stirbt dumm. Wie das letzte Essen oder auch welche Farbe hat, welchen Geruch hat der Tod für Sie?
Das ändert sich irgendwie ganz komischerweise. Manche Fragen kann ich beantworten, die bleiben so. Und manche verändern sich doch. Das schwankt so zwischen neutral und so einem königlichen Duft, sowas am Zenit stehendes, also sowas auch Erhabenes, so mein Leben Greifendes, so was Füllendes. Ja, so ein Geruch hat er für mich.
Mhm. Haben Sie diese Fragen auch Ihrem Mann Sven gestellt, den Sie 15 Jahre lang begleitet haben durch tödliche Krankheit und Sterben?
Nein, er war ja eigentlich derjenige, der das irgendwie so mitentwickelt hat, in Anführungszeichen. Denn ich tat mich natürlich schon etwas schwer, zeitweise so dieses Thema so präsent zu haben bei uns zu Hause. Wir waren ja jung und wollten leben, wollten nochmal ins Ausland gehen, haben auch ein neues Häuschen die letzten Jahre nochmal bezogen und alles stand irgendwie so auf Neuanfang und ständig war dieses Thema so präsent. Also im Äußerlichen von meinem Mann und natürlich auch in der Angst von uns beiden. Und ich kann ja auch, ich bin zwar Therapeutin und sehr verständnisvoll immer mit anderen, aber ich kann schon sehr auch bockig sein und ein Thema auch mal ausgrenzen privat. Und das habe ich da scheinbar so vehement getan, dass wenn sich das hat einfallen lassen, dass er einen dritten Teller mit auf den Tisch gestellt hat und gesagt hat, wir hätten jetzt ab jetzt einen dritten Gast.
Mhm.
Und meine ganzen Methoden haben nichts bewirkt, dass dieser dritte Teller irgendwie wieder wegkam. Und so habe ich mir aus lauter Langeweile und so Trotzigkeit habe ich mir eben diese Fragen überlegt und habe gesagt, wer ist denn das jetzt überhaupt? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Was hat denn der an? Und so entstand so ein Spiel zwischen uns beiden. Und es ging einige Zeit und irgendwann war dieser Teller eben dann nicht mehr da. Und,
warum?
Weil Sven dann sagte, die Hausherrin akzeptiert den Untermieter jetzt.
Und okay.
Jetzt brauchen wir das so präsent nicht mehr.
Mhm.
Ja. Und so im Nachhinein bin ich einfach auch sehr, muss ich immer noch schmunzeln, also einen Mann gehabt zu haben, der in so schwierigen Zeiten einfach auch so einen Humor gehabt hat.
Mhm.
Also ich hätte es ohne diese Art von Humor, glaube ich, auch so gar nicht geschafft. Ja.
In der Situation, sich viel und ständig mit dem Tod auseinanderzusetzen, ist klar, also bleibt ja nicht aus. Aber sonst, also jetzt, wie viel Beschäftigung insgesamt ist denn gut fürs Leben mit dem Tod? Und ab welchem Punkt wird es ein bisschen morbid?
Also mich hat natürlich auch der Alltag wieder erreicht. Ne? Ich dachte auch nach dem Tod von meinem Mann, ach jetzt bin ich über alles erhaben, über jede Alltäglichkeit, aber dem ist natürlich nicht so und dem ist auch, das ist auch gut so. Und ich denke schon, dass die Bewusstheit über die eigene Endlichkeit vieles relativiert. Und ich habe auch die letzten 8 Jahre seit dem Tod von Sven auch schwierige Zeiten so für mich durchgestanden, also so eine Findung, so ein Findungsprozess auch, wie geht mein Leben überhaupt weiter ohne den Partner und so, wenn es dann immer so ganz eng wurde, dann stelle ich mir so die Frage oder stelle mir auch nochmal die Situationen vor, die wir durchlebt haben und dann relativieren sich meine Dinge im Außen sehr, sehr schnell. Mhm. Und das mache ich aber heute jetzt zum Beispiel auch, ich bin irgendwie nervös hierher gefahren und dachte ich mir, ach Andrea, was hast du jetzt eigentlich irgendwie schon alles geschafft, was hast du denn alles hinter dir? Und schon relativiert sich das alles.
Angesichts des Todes ist sogar 1:1 der Talk zu ertragen. Gut, ja, das kann man ja mal so stehen lassen.
Ja, aber so, denke ich, zeigt uns die eigene Endlichkeit schon diesen Weg durch diesen Wirrwarr in unserer Zeit. Also wir müssen alle immer schneller, besser, schöner leben und das ist uns noch eine Hilfe, ja.
Was man merken wird, ist Ihr positiver Zugang zu dem Thema, was man jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen gespürt hat. Deswegen traue ich mir, die nächste Frage zu stellen, obwohl sie eigentlich fast pervers klingt. Könnten Sie sagen, was für Sie der größte Gewinn am Tod Ihres Mannes war?
Eine größere Bewusstheit für mein Leben. Ja, das war der größte Gewinn.
1:1 der Talk mit Andrea Tretner, die sich nicht erst seit dem Sterben ihres Mannes 2007 mit dem Thema Tod beschäftigt hat, sondern schon als Kind. Da gab es irgendeine Nahtoderfahrung ihres Vaters?
Oh ja, die hat mich wahnsinnig beeindruckt. Erstmal negativ, weil mein Vater erzählte mir von diesem Erlebnis und dass er sich da so frei fühlte. Und
was ist da passiert?
Er hatte eine sehr schwere Operation und also es war wohl schwierig, ihn da quasi wieder zum Leben rüberzubringen. Und er erlebte das eben als so schwebend über diesen Dingen. Er sah die Ärzte von oben, sah also die Ärzte um ihn kämpfen und mich fragte natürlich ganz naiv, und er sagte, er wollte gar nicht mehr zurückkommen, mhm, weil es so schön war. Und das hat mich als Kind natürlich sehr irritiert. Und ich sagte, wie Papa, wo bin ich denn? Also selbst für mich kommst du nicht zurück, so ungefähr. Und das hat mich als Kind erstmal sehr bestürzt. Mhm. Ne? Aber jetzt verstehe ich das natürlich.
Klar. Dabei war der, oder was heißt dabei, so eine Erklärung dafür im Zweifel, dass der Vater so wichtig für sie war, weil mit der Mutter war es ja irgendwie nichts.
Nee, mit der Mutter war es nichts. Meine Mutter hat meinen Vater verlassen, da war ich 2. Mhm. Und diese ganze Scheidung etc. hat sich über Jahre dann hingezogen, aber ab 2 hatte ich dann keine Mutter mehr. Ja. Mhm. Und mein Vater hat mich alleine aufgezogen.
Und Mutter hat sich auch gar nicht mehr gekümmert, oder?
Nein, das war ja auch vor, na jetzt bin ich 45, das war jetzt eben vor 43 Jahren, aber das ist auch nicht so einfach, dass ein Vater das Sorgerecht bekommt, mhm, und die Mutter bekam es einfach automatisch zugesprochen, aber sie wollte mich nicht und mein Vater hätte mich auch nie ihr gegeben wahrscheinlich. Und
ganz schön harter Satz, oder? Die Mutter wollte mich nicht?
Nee, sie wollte mich wirklich nicht. Also das kann ich auch so deutlich und klar sagen. Denn ich habe, bis ich 15 war, ja jedes Jahr mehrmals geschrieben und habe mein Taschengeld gespart, um ihr Päckchen zu machen zu Weihnachten. Mhm. Und da muss ich heute auch noch zu meinem Vater irgendwie Danke sagen. Denn meine Oma und er, die haben mich das auch einfach machen lassen. Mhm. Die haben mich immer den Kontakt suchen lassen, obwohl sie ja wussten, dass sie mir nicht antworten wird wahrscheinlich. Hat sie auch nicht getan.
Aber sie haben im nächsten Jahr nochmal geschrieben. Und immer nochmal.
Immer nochmal, ja.
Wann und durch was ist Ihnen denn dann am Ende klar geworden, dass sie sie nicht wollte?
Also als ich 15 wurde, dachte ich mir so, jetzt bin ich erwachsen. Jetzt muss die sich doch mal melden. Und hat sie nicht, da war ich ich weiß nicht, was es in mir war, dass ich da aufgehört habe. Als ich dann 18 war, beziehungsweise 19 und studieren anfing, da ging es um eine BAföG-Geschichte, wo sie einen kleinen Anteil hätte zahlen sollen. Und das Studentenwerk schrieb sie damals an und da sagte meine Mutter nur, nö, also die braucht nicht studieren, die soll arbeiten gehen. Und von da an war für mich ein Cut. Also so klar und deutlich, einem eigenen Kind die Wünsche und die Träume abzuschneiden, dann dachte ich mir, nee, die kann mich gar nicht lieben. Also ich habe lang gebraucht, ja.
Wir waren bei Ihrem unbefangenen Umgang als Kind mit dem Thema Tod. Entschuldigung, da kommen wir eigentlich gerade her. Also das war einmal dann die Nahtoderfahrung Ihres Vaters, aber auch sonst, glaube ich, ist ja generell so, bei Kindern ist das erstmal noch alles ganz normal, ne?
Ja, ich dachte mir immer so, was haben denn alle so Angst? Es war ja damals bei uns Usus, jedes Jahr am 1. November den Brandner Kasper anzugucken. Und ich dachte mir, was haben die denn alle für eine Angst? Das ist doch super, da oben ist das Paradies, wartet auf uns. Und habe das eigentlich nie verstanden, warum die Menschen so Angst vor dem eigenen Ende haben. Ja, wobei ich natürlich auch schon sagen muss, ich habe bis dato natürlich nur mit dem Ende von anderen zu tun, mit meinem eigenen jetzt, ich weiß nicht, wie ich reagieren werde. Ne?
Sie arbeiten heute, glaube ich, auch ganz viel mit Kindern zu dem Thema, ne?
Teilweise, ja.
Wie funktioniert das?
Ich gebe solche Kurse, so Seminare, die den Titel auch tragen, wer nicht fragt, stirbt dumm. Und dort beantworten wir in einer künstlerischen Ausgestaltung die Fragen, die ich im Buch gestellt habe.
Also diese, welche Farbe trägt der Tod?
Genau.
Das mit dem Drink vielleicht bei Kindern noch nicht?
Eher noch nicht, eher ja. Noch nicht. Aber wie sieht er aus, was würdest du ihm anziehen, etc. Ja.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum diese ganz normale Unbefangenheit von Kindern mit dem Thema dann im Laufe der Jahre meistens weicht?
Naja, weil wir Erwachsenen natürlich viel übertragen. Also spüren die ja, ne? Wenn die Eltern
irgendwie gehemmt. Ja, aber wir waren ja auch mal Kind.
Aber das überträgt sich, das geht von Generation zu Generation. Ne? Mhm. Wir haben einfach keinen Umgang mit diesem Thema, keinen freien.
Kommt es dann schon mal vor, dass Eltern sagen, ah, pass auf, mit meinem Kind sprichst du aber nicht über den Tod?
Ja, wir hatten einmal in einem großen Hospizverband vor, sowas flächendeckend deutschlandweit zu machen. Und da kommt einem schon Gegenwind von den Eltern entgegen, ja. Weil sie dann Angst haben, wenn die Kinder über den Tod sprechen, dass sie in der Schule absacken, nachts nicht mehr schlafen können, etc. Ja, ist eine große Angst. Das hat dann auch nicht irgendwie funktioniert, diese Kurse so in den Schulen anzubieten. Leider.
Ja, gerade in Schulen. Ne? Ist was anderes, wenn Sie das in eigenen Gruppen machen, wo jeder selbst entscheiden kann, wer hingeht, als in Schulen, wo das dann...
Aber in Schulen ist ja auch ganz wichtig, Kinder werden krank in den Klassen, sterben, auch Eltern von Kindern sterben. Also sie müssen ja auch irgendwie einen Umgang finden, brauchen das ja auch Kinder.
Wie alt waren Sie, als Sie mit Ihrem Mann zusammengekommen sind?
17.
17?
Ja.
Hey, war das die erste große Liebe?
Ja.
Tatsächlich?
Ja, die richtig große. Vorher gab es kleine, aber richtig groß, ja.
Kleine Lieben gibt es doch nie. In der Beschäftigung selbst ist doch jede Liebe eine große Liebe. Aber man weiß im Nachhinein dann.
Ja, im Nachhinein.
Ja.
Im Nachhinein, stimmt.
Und immerhin so groß, dass Sie 21 Jahre dann direkt zusammen waren. Also erster Versuch direkt einen Hauptpreis gezogen.
Ja, ja.
Und wie waren Ihre Lebenspläne, also bevor sich diese Erkrankung da dann eingeschlichen hat?
Ach, ich denke, wie bei allen. Also wir wollten natürlich reisen, wir wollten ins Ausland gehen, wir haben überlegt, uns ja richtig ins Ausland zu ziehen. Mein Mann, der kam aus Frankreich, aus Toulouse und hatte diese südfranzösische Lebensart und wir dachten, hey, lass uns dort wieder hin zurückgehen, wo es nicht so steif und so eckig ist wie hier bei uns. Und als wir das dann vorhatten, kam dann die Diagnose. Und
waren Sie da schon im Studium schon fertig?
Ich steckte noch mittendrin.
Landschaftsarchitektur.
Genau, mein Mann war schon fertig.
Aha. Ja. Was hat der? Der hat
Maschinenbau studiert.
Warum lachen
Sie? Ich lache, weil dieses Studium so für die Katz war, weil er wirklich bei der Diplomarbeit dann irgendwann sagte, du Schatz, ich glaube, das interessiert mich irgendwie gar nicht. Ich muss was anderes machen. Hat es irgendwie in 3 Jahren durchgezogen und hat dann einen Kunsthandel aus 12 afrikanischen Ländern aufgezogen. Das war seins. Fremde Kulturen, Reisen, Kunst, ja.
22 waren Sie, wenn ich das richtig gerechnet habe, als die Diagnose kam, als der Leidensweg anfing.
Die ersten Diagnosen, denn diese Tumorerkrankung hatte etliche Vorerkrankungen. Und da kamen die ersten Diagnosen, ja.
Es war also ein Hirntumor.
Ja.
vereinfacht gesagt, weil da gibt es sicher auch ganz viele verschiedene Formen. War da schon klar, dass Heilung unmöglich war?
Nein, gar nicht. Also das ist eigentlich eine gutartige Geschwulst, die ganz, ganz viele überleben, gut mit ihr leben, vielleicht mal Hormone substituieren müssen, also ersetzen müssen. Aber ich kenne heute noch ein paar, die mit Sven zusammen damals ihre Krankheitskarriere anfingen, die heute wunderbar noch leben. Hm. Er hatte eben das Pech, eine besondere Form der Zellart zu haben. Das war sein Pech.
Das heißt, also als die Diagnosen kamen, war das zwar schlimm natürlich, aber für Sie keineswegs so absehbar, Last Exit Brooklyn.
Nein.
Eine normale Erkrankung.
Genau.
Womit dann auch wieder normal gesund wird.
Genau, so haben wir gedacht.
Mhm.
Und so waren auch erstmal die Prognosen und es lief dann aber bei der ersten OP etwas nicht so ganz in Ordnung, was man uns auch nicht sagte. Erst ein Jahr später uns darüber informierte, dass man diese OP abbrechen musste, weil es zu Blutungen kam und der Tumor wurde gar nicht aus dem Kopf entfernt, sondern wurde drin gelassen. Das wussten wir aber nicht.
Ach komm.
Und wir haben dann einen Arzt in Hamburg kennengelernt, der das alles aufdeckte. Und der dann Sven die nächsten paar Mal operierte, aber der Tumor war so hartnäckig. Der hat einfach null Respekt irgendwie gezeigt gegenüber diesen ganzen Behandlungsversuchen.
15 Jahre waren es dann noch
ja.
zusammen, mhm. in denen dann das Thema Tod immer näher gekommen ist. Und er war da wesentlich weiter als Sie, wenn ich die Geschichte mit dem dritten Teller vorhin richtig verstanden habe.
Ja, ich hatte letztens eine Lesung in Traunstein, wo meine Hospizschwester mit dabei war, die uns begleitet hat.
Mhm.
Und die hielt ein Vorwort und da sagte sie auch nochmal, also der war uns einfach so viel voraus. Aber ich glaube, das ist auch verständlich, wenn man selbst, also das muss man sich mal vorstellen, man hat so einen Tumor im Kopf und also was das mit einem macht, ist so ein Fremdkörper, der mein Leben von innen anders bestimmt, als ich es eigentlich will. Also ich denke, da stellen sich ganz, ganz große Fragen für einen persönlich, die man auch mit sich ganz allein ausmachen muss.
Ja, aber auch mit dem Partner, ne?
Also natürlich, logischerweise. Aber erstmal glaube ich, auch mit sich selbst erstmal, ja.
In diesem Prozess über die vielen Jahre, über die Sie auch ein bisschen eben erzählen, in Wer nicht fragt, stirbt dumm, hat es ja auch ganz verschiedene Seiten gegeben. Also einerseits hat er Ihnen vorgeschlagen, dass er in eine andere Wohnung zieht. Auf der anderen Seite haben Sie dann kurz zu seinem Tod noch geheiratet. Wie passt das zusammen?
Sven merkte dann irgendwann mal, dass mir das zu viel wird. Diese ständige Konfrontation und diese OPs, die waren ja auch nicht einfach. Sven kam immer zurück und konnte nicht mehr gehen, war inkontinent, saß im Rollstuhl, konnte nicht arbeiten, konnte teilweise auch nicht selbstständig essen. Also wir fingen jedes Mal von vorne an. Und irgendwann ging mir ein bisschen die Luft aus und er merkte das und er sagte, Mensch Andrea, du, ich will jetzt irgendwie nicht, dass du wegen mir so über deine Grenzen gehen musst. Also jetzt glaube ich, ist besser, vielleicht nehme ich eine Wohnung und du bleibst im Haus und wir schaffen das eben so ein bisschen auf Distanz zusammen. Und allein dieser Vorschlag, das war nie wieder ein Thema, dass mir das irgendwie zu viel wurde. Ich dachte mir, Wahnsinn, was für eine Größe könnte ich das in meiner Situation, wenn ich wüsste, jetzt geht es irgendwie schon langsam dem Ende zu, mache ich auch noch Platz für einen anderen? Das war irgendwie, ja, das war irgendwie wie so eine Liebeserklärung und ich dachte mir, nee, für den schaffe ich das natürlich, klar, machen wir das. Und ja, mit dem Heiraten, da habe ich ihn 21 Jahre lang immer hingehalten, weil ich fand es immer spießig zu heiraten und ich wollte nicht so mich so einreihen in die Freundeslinie, die so Reihenhaus, Kombi, Hund, heiraten, Kinder und so. Und habe ihm ein paar Mal gesagt, nö, dich heirate ich nicht.
Mhm.
Und so war das ein Spiel, 21 Jahre lang. Und dann sagte Andrea, nee, jetzt glaube ich, ist Zeit. Jetzt glaube ich, müssen wir das tun. Und dann sagte er am Schluss, dass er das wäre das Einzige, was er bereut hätte sein Leben lang, dass er mir das so quasi so lange hat durchgehen lassen. Genau dieses Wort hat er benutzt, durchgehen lassen.
Mhm.
Denn er wachte danach, also 6 Wochen waren wir dann eben verheiratet, und er wachte jeden Tag auf und er sagte, Wahnsinn, was für ein Gefühl, verheiratet zu sein. Und er war so glücklich, dass mir das echt, das ist das Einzige, was mir leid tut, ja.
Mhm.
Dass ich das nicht früher gemacht habe.
Da ging es dann schon aufs Ende zu. War es dann da auch schon klar?
Ja, das war klar. Unsere Ratio wusste das auch. Und trotzdem, wirklich bis am letzten Tag, findet man irgendwo einen Strohhalm der Hoffnung und findet man irgendwie ein Zeichen, ach, er lächelt heute so frisch, Mensch, er könnte es ja doch noch schaffen, obwohl wir alle wussten, es geht nicht mehr, obwohl auch der körperliche Verfall einfach deutlich zu sehen war.
Wie schafft man es, wenn man so intensiv wie Sie beide da dann zusammen ist und diese Krankheit immer weiter fortschreitet und das Ende dann immer klarer wird, wie schafft man es, dass das Leben nicht nur noch aus dem Sterben besteht?
Ich sage immer, das war einfach sein Charakter. Der war einfach so lebensfroh, so lebensnah, trotzdem auch in dieser Zeit und auch so humorvoll. Also wie meine Hospizschwester letztens bei der Lesung sagte, das Haus war immer so kreativ im Umgang mit diesem Thema und einfach immer voller Liebe. Und das hat mich sehr berührt, dass das von außen so gesehen wurde. Und ich glaube, das waren unsere zwei Dinge, die uns da getragen haben, die Kreativität und diese Liebe. Ja.
Weil man fragt sich ja, gerade eben, wenn man einen Angehörigen hat, dem es so schlecht geht, ja, wie viel Ablenkung ist da überhaupt richtig? Oder wie schafft man es überhaupt, da zwischendurch auch mal loslassen zu können?
Also in dem letzten Jahr war jetzt so die Ablenkung nicht mehr wirklich möglich. Also ich musste ja, er war ja im Pflegefall, also er musste gewickelt werden etc., gefüttert, gewaschen. Die Ablenkung, ich wusste immer, dass ich nochmal so auf die Bühne darf. Also dass es für mich jetzt einfach eine zeitliche Begrenzung ist, dass ich da einfach nicht so wichtig jetzt bin. Jetzt muss man sich ja einfach mal zurücknehmen, Punkt. Und meine Zeit kommt noch, das wusste ich immer. Und jetzt ist sie da und jetzt lebe ich die Dinge, die ich leben wollte.
Er war sehr weit voraus, sagen Sie. Wie sehr kann man auf das Sterben wirklich gut vorbereitet sein?
Ich glaube, der Sven hat sich gar nicht vorbereitet auf das Sterben. Also so wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man Bücher liest etc. Sondern wir haben uns einfach treiben lassen. Die Themen, die gerade präsent waren, die sind wir angegangen. Ja? Also auch diese Ängste, wenn er sagt, Andrea, ich habe Angst, ich will hier nicht weggehen. Dann haben wir drüber gesprochen. Ich glaube, so haben wir uns in Anführungszeichen vorbereitet, indem wir einfach nah waren und auch diese Nähe mit Ängsten zugelassen haben. Und ich glaube, das ist die beste Vorbereitung, das, was so in einem ist in diesen Momenten, aussprechen zu dürfen, auch sein lassen zu dürfen.
Ja. Und wie war es dann?
Das Sterben? Also es war ein schöner Tag, es war ein Spätsommertag. Mein Vater hat unten die Äpfel geerntet und ich saß bei Sven. Den letzten Tag verstummte er etwas.
Also er war aber bei vollem Bewusstsein.
Er war bei vollem Bewusstsein. Wir haben erst einen Tag, den letzten Tag haben wir ihn auf Morphium umgestellt, weil er diesen Medikamentenbrei nicht mehr schlucken konnte. Und ich hatte ihn im Arm. Denn ich habe meine Hospizschwester natürlich wochenlang genervt und habe immer gesagt, Andrea, wann sehe ich denn das Sterben? Wie fängt denn das an? Werden dann die Fingernägel blau? Ich will ja da sein. So. Und hatte immer Angst, dass ich den Moment verpasse. Und sie hat mich da auch wieder beruhigt und hat gesagt, nee, du, der Sven, ich glaube, das ist so ein Typ, der will, dass du da bist. Der wartet, bis du da bist. Und so war es dann auch. Das Erkennungszeichen, was sie mir gegeben hat, wann es denn dann innerhalb einer Stunde soweit ist, ist diese Träne, die kommt. Und um 5 Uhr kam diese Träne und ich war wie so ein kleines Kind im Endeffekt, weil es alles so auch irgendwo, also es war dramatisch und es war aber auch spannend und ich wollte auch alles richtig machen und ich wollte ja da sein für ihn, es war alles so komprimiert. Und dann kam diese Träne und ich hielt ihn im Arm. Und auch während des letzten Atemzugs hielt ich ihn im Arm. Und das war was für mich was ganz Bewegendes. Das war, also das hat mich völlig erfasst irgendwie. Also das zu sehen, auch diese Bewegungen und dieses Ausatmen von einem Leben. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht und wie meine Oma mir das immer gesagt hat, man muss das Fenster aufmachen, damit die Seele raus kann, habe ich das gemacht und ich habe gesagt, pass auf Sven, jetzt lasse ich dich alleine, denn du sollst dich nicht umdrehen müssen und ich mich auch nicht. Wir machen es uns beide leicht und geh du, geh jetzt. Und dann ist er gegangen.
Stefan Parisius im Gespräch mit Andrea Tretner. Hilft Menschen in Lebenskrisen.
Zum Beispiel mit Ihrem Buch Wer nicht fragt, stirbt dumm. Wie lange hat es denn gedauert nach dem so intensiv erlebten Sterben Ihres Mannes, bis Sie sich wieder so mit dem Thema Tod auseinandersetzen konnten? Weil wahrscheinlich sagt man danach doch erstmal, blas meinen Schuh auf.
Ja, also ein Dreivierteljahr habe ich wirklich fast gar nichts gemacht, außer mit meinen zwei Hunden von damals Spaziergang gemacht und in die Berge gefahren und gelesen, im Garten gearbeitet, Dinge aufgearbeitet, die so liegen geblieben sind im Haus und einfach die Zeit genossen. Ja, dreiviertel Jahr lang, das habe ich einfach gebraucht.
Und dann trotzdem aber wieder sich darauf eingelassen, weil viele andere würden dann einfach weiter verdrängen.
Da hatte ich einfach das Glück, ich habe einen Supervisor neben mir, sein alter Pastor. Und
Ein Supervisor?
Supervisor, ja, zu dem gehe ich und bespreche meine...
Ach, von der Therapeutentätigkeit, genau, Supervision, okay, gut.
Genau, aha. Und sein Analytiker und Pastor und der sagte immer, er hätte sowas noch nie erlebt gehabt, wie wir das so machen durften zu Hause. Mhm. Und das kam mir von allen Seiten so entgegen. Und auch eben, wie sie das beeindruckt hat, was für Lehren in Anführungszeichen sie da rausgezogen haben, wie der Sven da mit seinem schweren Thema umging. Und dann dachte ich mir, ach, vielleicht hilft es einfach auch anderen. Mhm. Und so fing ich dann an, Svens Geschichte aufzuschreiben und habe das an eine Agentin geschickt, die mir sofort einen Vertrag zuschickte, aber bis heute das Buch nicht losgekriegt hat.
Also?
Nee. Und durch einen glücklichen Zufall irgendwie mit dem Verlag, jetzt wo ich dieses Wer nicht fragt, stirbt dumm machen durfte. Die Redakteurin fand dieses erste Buch irgendwie so berührend, hat es aber nicht durchgekriegt beim Verlag. Und dann habe ich gedacht, ach, das macht ja gar nichts, ich habe auch noch andere Ideen. Mhm. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und so durfte ich das dann machen.
Gruselt es denn manche Leute erstmal so ein bisschen, wenn sie es in die Hand kriegen?
Das Buch?
Mhm. Ja, es sind keine bequemen Themen, die man sich an einem schönen Herbsttag einfach mal so schnell...
Also ich glaube, die nehmen es eh nicht in die Hand.
Okay.
Ja, aber Sie haben schon recht. Das ist ein schwieriges Thema.
Gibt es einen Ort, wo Sie am liebsten sterben würden? Ja, da kann einen ja schon alles gruseln. Also es ist, ne, motiviert Sie. Also und so weiter. Also welche Farbe hat der Tod für Sie? Senden Sie dem Tod eine Nachricht? Wäre es eine SMS, ein Brief, eine Mail? SMS wäre doch völliger Quatschsinn. Oder geht da viel zu schnell?
Stimmt, kann man keine Zeit schinden, wenn Sie das meinen, ne?
Ja.
Wir beide, wir nehmen immer das Langsamste, ne? Genau. Ja.
Also kein Grusel?
Nein, ich glaube nicht. Glaube ich nicht. Also es ist ein sehr, ich zumindest kriege ich die Resonanz lebensbejahendes Buch, trotz des Themas, ja.
Darin eben ganz viele Interviews und all Ihre Gesprächs- oder Interviewpartner haben eine ganz besondere Beziehung zum Tod, vom Überlebenden eines Flugzeugabsturzes. Geistliche Hospizmitarbeiter, könnten Sie sagen, wer Sie da am meisten überrascht oder beeindruckt hat?
Der Nando Parado, den
das
Sie
Das ist dieser Überlebende des
Flugzeugs.
Genau, ja.
Mit seinen kurzen und teilweise erst im ersten Moment hart klingenden Antworten, der hat mich immer sehr beeindruckt, ja.
Mhm. Was war das für ein Flugzeugabsturz?
Die sind ja in den 70ern, es war so ein Fußballteam, der ist mit seinen, ich glaube seine Schwester war auch dabei, sind die dort in den Anden abgestürzt von einem Turnier zum anderen und die waren ja dort in diesen Hochgebirge 6 Wochen auf sich allein gestellt und mussten dann anfangen, sich zu überlegen und auch zu tun, die Verstorbenen zu essen, um zu überleben, bis dann dieser Nando Parado mit einem Freund sich auf den Weg gemacht hat, um Hilfe zu holen.
Mhm. Ja. Ist Ihnen da beim Schreiben und in der Auseinandersetzung eben mit diesen ganzen Interviewpartnern noch was klar geworden, was Sie hätten damals noch besser machen können?
Nö, eigentlich nicht, weil diese Wege sind so individuell und das hat einfach bei uns gepasst. Es war einfach rund. Ja, also ich habe damals auch viel den Tipp gekriegt, ich soll den Sven ein Pflegeheim geben, damit ich mein Ding besser durchziehen kann, meine Karriere anschieben kann. Ich soll mich vom Sven trennen, weil das ja kein Leben ist so in jungen Jahren. All solche Dinge, das sieht jeder anders. Also für uns beide war es richtig so und für uns beide war es rund.
In der Auseinandersetzung mit dem Thema Tod unterscheiden Sie sehr genau zwischen positivem Denken und positiven Emotionen. Das positive Denken finden Sie gar nicht gut. Wieso?
Ja, so sich dieses alles wird gut immer vorzusagen. Es ist im Leben eben nicht immer alles gut. Und im Leben gehört das Unglücklichsein genauso dazu wie eben Hochstimmung, positive Emotionen. Und ich finde, das muss man dem Leben auch irgendwie schenken, dass man beides durchlebt. Also wir kriegen das Leben geschenkt und man muss auch was zurückgeben. Und ich finde, beides muss gelebt werden. Trauer, Schmerz, Freude, einfach alles. Also warum sollten wir uns immer im Positiven suggerieren, dass alles gut ist? Es ist nicht immer alles gut. Und wenn jemand schwer krank ist und jemand leiden muss und jemand starke Schmerzen hat, dann ist es einfach nicht gut.
Und da wäre dann positives Denken Realitätsverweigerung.
Finde ich, ja.
Dieser Tod vor 8 Jahren hat logischerweise auch Ihr Leben total verändert. Hatten Sie denn vorher überhaupt mit Psychotherapie und Heilpraktikerin schon was am Hut oder kam das erst dann dadurch und danach?
Das kam erst dadurch und danach. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe mich natürlich früher ganz viel mit Psychologie beschäftigt, hatte auch mal vor, das zu studieren. Mein Lieblingsbuch war Die Grundform der Angst von Riemann, der Klassiker.
Ach, super, der Klassiker. Du, oft unterhält man sich, was ist denn dein Lieblingsbuch? Du, Grundformen der Angst von Riemann.
Ja, und nach dem Tod von Sven, nach dem Dreivierteljahr Pause, dachte ich mir, Mensch, Andrea. Ich hatte nämlich noch zuvor gefragt, ich habe gesagt, Sven, ich kann ja gar nicht ohne dich leben. Wie soll denn das gehen? Ich will auch gar nicht ohne dich leben. Und dann sagte er, ach Andrea, wo sollen wir beide denn noch hingehen? Wir zwei, wir sind doch eigentlich gut miteinander, wir sind fertig miteinander. Und du hast hier noch was zu erledigen. Du musst dir dein Leben nochmal leben jetzt. Und dann dachte ich mir, ja genau. Und jetzt machst du das, was du eigentlich immer machen wolltest. Mhm. Nämlich auch gar nicht ursprünglich Landschaftsarchitektur, sondern Psychologie. Und dann dachte ich mir, meine Güte, für das, was ich tun möchte, ist mir ein Psychologiestudium jetzt zu aufwendig, zu lang. Da bin ich auch irgendwie zu alt. Und dann habe ich den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht.
Und haben dann da jetzt aber dann doch noch eine wunderbare Verbindung zwischen Landschaftsarchitektur und Therapie gefunden, mit therapeutischen Gärtnern.
Ja, das ist ganz wunderbar.
Das müssen Sie erklären. Also ich kenne therapeutisches Reiten, und aber was ist denn therapeutisches Gärtnern?
Also ganz bewusst anwenden tut man das ja bei Depressionen, um einfach auch dieses Werden und Gehen und wieder Werden und Gehen zu versinnbildlichen. Es tut gut, diese körperliche Arbeit bei Depressionen. Auch nach der Trauer, aber nach der Trauer oder in der Trauer, wenn auch Depressionen auftauchen, ist es ganz wichtig, so eine Erdung zu kriegen, im Boden zu arbeiten, im Frühjahr zum Beispiel auch wieder zu sehen, ich muss mich um was kümmern, ich muss um was zu bekommen, muss ich was säen, muss pflanzen, muss es pflegen. Ist eine ganz schöne Art, so schwere Phasen im Leben erdig zu umschiffen, sage ich mal jetzt.
Aber die nächsten Monate schaut es dann eher dunkel aus.
Ja.
Okay. Therapieform für den Sommer, alles
genau.
Klar.
Ja, ich mache dann auch so Therapiespaziergänge. Das gibt es aber jetzt auch schon mehr. Trauerspaziergänge, Trauerwandern. Ja, das kommt bei meinen Klienten, die gerade mit dem Thema zu tun haben, ganz gut, weil durch die Bewegung im Außen findet auch so eine Bewegung im Inneren statt. Also es löst sich einiges. Sie können über Dinge freier sprechen in der Bewegung. Das ist ganz schön. Ja.
Und dass Sie dann mit über 40 plötzlich doch wieder den Kontakt zu Ihrer Mutter gesucht haben, hat es auch mit dem Tod Ihres Mannes zu tun gehabt?
Irgendwie ja schon, weil ich durch ein Interview, was ich gegeben habe, hat mich meine Halbschwester gefunden. Mhm. Ich wusste, dass ich eine Halbschwester habe. Mein Vater hat mich damals dort oder ist mit mir dorthin gefahren zu meinen Halbgeschwistern. Und da war das so eine Begegnung nach dem Interview. Sie rief mich an und sagte, ich glaube, wir haben dieselbe Mutter. Mhm. Und ich habe lang überlegt, ob ich den Kontakt haben möchte, weil es ja irgendwie auch bedeutet, dass ich mit meiner Mutter irgendwie wieder Kontakt aufnehme. Ja. Aber meine Halbschwester hat auch keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Mhm. Und meine Halbschwester, die macht das jetzt, was ich in jungen Jahren gemacht habe, eben an der Tür von der Mutter zu kratzen und zu sagen, hey, du bist doch meine Mutter, ich brauche dich jetzt. Das macht sie oder hat sie jetzt in den letzten Jahren gemacht und meine Mutter hat dasselbe wieder gemacht, was sie auch mit ihr gemacht hat, damals als Kleinkind. Sie hat sie auch verlassen, da war sie 2,5 und meine Schwester hatte eine schwere Scheidung hinter sich. Da brauchte sie meine Mutter und sie setzte sie wieder vor die Tür. Und
aber Sie sind jetzt trotzdem auf Sie zugegangen.
Ja, weil ich irgendwie mich so schützend vor meine Schwester stellen wollte und meiner Mutter mal sagen wollte, weißt du, so geht's nicht.
Und ist die Berlinerin?
Nee, aber so in dieser Stimmung war okay. Ich so ein bisschen auf Krawall gebürstet.
Und dann?
Es war mein Geburtstag dieses Jahr und dann bin ich dorthin gefahren und es war eine etwas unglückliche Begegnung, denn sie hat mich gar nicht erkannt. Ich habe dann gesagt, ich bin's, dein Kind. Ich hätte auch heute Geburtstag, kannst du dich nicht erinnern? Sie wollte auch da keinen Kontakt. Nein, sie hat mich dann wieder des Ausgangs verwiesen. Mhm. Und dann bin ich wieder gefahren und mein jetziger Mann, der sagte immer, das gibt's ja gar nicht, dass das keine Emotionen bei dir hervorruft, was ist denn da los? Mhm. Aber das hat es tatsächlich nicht. Ich habe einfach gemerkt, meine Mutter ist, wie sie ist. Hat sich nicht verändert, das Leben hat irgendwie nichts bei ihr bewirkt. Ich muss es einfach so annehmen.
Abgehakt.
Ja. Mhm.
Ihr jetziger Mann, wie lange mussten Sie trauern, bis sich wieder neu verlieben konnten?
Ein Jahr oder 1,5 Jahre, ja.
Schafft man das ohne Schuldgefühle?
Ja klar, natürlich. Sven hat auch gesagt, ach du darfst ja nicht lange alleine bleiben. Und ich schicke dir schon so ein, wie ich es war. Wirst du schon sehen. Und so ist es jetzt auch. Also es ist dasselbe Kaliber. Es ist, jetzt habe ich wieder...
Das ist aber jetzt für ihn wahrscheinlich dann auch eine Last, oder?
Gar nicht.
Sie sagen, ich schicke dir einen, der so ist, wie ich war, dann ist das ja für ihn auch eine Hypothek.
Naja, so ein Verrücktsein, ne? Also einfach ein bisschen aus der Reihe fallen, der so ein Mann ist das, ja. Mhm. Und kann gut mit der Geschichte umgehen und sagt immer, ach du, weißt du, ich glaube, ich hätte mich gut mit ihm verstanden. Ist auch so ein Verrückter wie ich, so. Und ja.
Und so fangen Sie gerade an, wieder ganz neue Geschichten zu schreiben und zu erleben.
Ja.
Vielen herzlichen Dank für den Besuch, Andrea Tretner.
Ich bedanke mich.
Dankeschön. Morgen 1:1 der Talk ganz anders, aber auch eine Autorin, Silke Naun-Bates, Autorin mit Handicap, dann zu Gast bei Norbert Joa.